Nur einem Wunder Gottes hatte sie es zu verdanken, dass sie noch lebte. Ihre Leber fing wieder an zu arbeiten und sie wurde in ein kleines Dorfkrankenhaus verlegt. Gott hatte ihr verzweifeltes Gebet im Sterbezimmer gehört und sie geheilt. Doch nun drohten dunkle Mächte, ihr Leben erneut zu zerstören und ein mysteriöser Ritualdolch tauchte auf. Liebe Zuschauer, willkommen zu unserer Sendung Menschen im Fokus, zweiter Teil mit Stefanie Kovasch. Liebe Stefanie, wir schätzen es sehr, dass du uns an deinen Erfahrungen teilhaben lässt. Du warst heroinabhängig und schwerkrank. Du hast einen gnädigen Gott erlebt, als du im Angesicht des Todes voll Verzweiflung zu ihm geschrien hast. Und du hast ihm versprochen, alles zu versuchen, um clean zu werden. Dann warst du in dem Dorfkrankenhaus und hast einen anderen Drogensüchtigen kennengelernt, richtig?
Ja, das stimmt.
War dein Versprechen zu Gott vergessen?
Nein. Also ich wusste das natürlich. Und das war auch etwas, ich hatte natürlich auch Angst. Also es ist ja so, jeder Süchtige, und ich glaube, da spielt es gar keine Rolle, von was er süchtig ist. Das kann sogar ein Esssüchtiger sein oder Fernsehen, egal. Der hat ja auch, ja, wie soll ich das ausdrücken, der hat auch Schwierigkeiten, sich davon zu lösen. Also selbst wenn du jetzt, du hast ja was davon, das ist dir ja irgendwo in irgendeiner Weise, es ist ja eine Hilfe, ne? Also du tröstest dich damit oder es gibt ja verschiedene Gründe, warum man Dinge tut. Nun ja, und ich wusste natürlich schon, ich wollte wirklich clean werden, aber ich hatte auch jetzt gleichzeitig total Angst, erstmal diese Schritte zu gehen und zweitens, dass ich das überhaupt schaffen könnte. Ich hatte kein Vertrauen in mich selber. Mhm. Also darum ging es eigentlich in erster Linie. Und wie ich dann eines Tages unten im Raucherzimmer gesessen habe, witzigerweise selber nicht mal zum Rauchen, und ich weiß nicht bis heute nicht, wieso bin ich überhaupt in diesem Raucherzimmer gewesen. Völlig verrückt eigentlich. Und dann sitzt da halt ein junger Kerl, mein Alter. Und wie das irgendwie so ist, man sieht sich und man weiß direkt, das ist auch einer. Keine Ahnung, woran man das festmacht. Ja, und wie das in dem so ist, man spricht dann, warum bist du denn hier? Ja, ich hatte Hepatitis B. Oh, ich bin hier wegen Hepatitis C. Oh, ich glaube, wir haben das gleiche Hobby. Ja, haben wir. Und wie es kommt, dann spricht man von Drogen. Und man hat ja, wenn man dann im Krankenhaus schon eine Zeit lang gewesen ist, schon eine Zeit, und man ist eigentlich in dem Punkt, ist man clean. Ne? Man ist sauber. Man ist in dem Moment ja körperlich, die Entzugsphase ist ja vorbei. Man müsste jetzt in dem Fall nichts mehr nehmen.
Aber du hast, oder?
Aber man hat immer noch das hier im Kopf. Mhm. Und wenn dann auch eine gewisse Zeit vorbei ist, dann wird das teilweise richtig, richtig hart. Man träumt davon. Jede Nacht träumt man davon, wie man die Droge nimmt. Man wacht dann auf und denkt, oh, ich habe sie ja gar nicht genommen. Und dann hat man so ein wildes Verlangen nach der Droge. Also gerade so im Traum habe ich auch immer ganz heftige Sehnsüchte dann gehabt. Und wenn man jetzt jemanden findet, der eben auch diese Träume hat und der auch diese Sehnsüchte hat, worüber redet man? Über die Droge und wie toll die ist und dass man sie vermisst. Und naja, und das nennt man sich heiß labern. So nennt das, man das in der Therapie oder sonst wo. Man labert sich heiß und irgendwann, dann geht man los, zusammen meistens.
Also ihr hattet jetzt auch eine Beziehung und ihr hattet ein gemeinsames Ziel.
Ja, also wir waren jetzt zu dem Zeitpunkt jetzt erstmal locker befreundet, nicht mal, wir waren Bekannte. Ja. Okay. Mehr war das jetzt nicht. Er kam aus demselben Ort wie ich und er ist dann nach kurzer Zeit auch bei mir eingezogen, einfach deshalb, weil er keine Wohnung hatte. Mhm. Und das hatte auch jetzt mit Beziehungen weniger zu tun, sondern das sind so Zweckgemeinschaften, die sich bilden. Und ja, man geht los, holt wieder Drogen und der hieß Thomas, der gute Mann, ist aber dann auch nach relativ kurzer Zeit schon dann verstorben.
War das auch eine Überdosis?
Ich denke schon. Also ich weiß es gar nicht mehr. Ich denke aber schon. Ja. Entweder hat er wieder, also hat Dreck bekommen oder eine Überdosis. Jedenfalls, er hat es leider nicht geschafft. Er hatte ganz nette Eltern, gutes Haus und ja, das ist auch so traurig. Das kriegt man ja alles auch so ein bisschen mit, ne?
Wieder einer, der junge Mensch, der gestorben ist.
Ja, ja, das lief dann so. Und
kurz danach hast du ja Volker, deinen zukünftigen Mann, kennengelernt.
Genau. Also es war so, ab dem Zeitpunkt, nachdem ich aus diesem Krankenhaus rauskam und zwar rückfällig wurde, war es aber doch so, dass im Hintergrund in meinem Nacken war immer dieses, du hast versprochen, du willst clean werden. Du hast versprochen, du musst es versuchen. Also das hörte einfach nicht mehr auf. Und es war aber noch eine Zeit, man darf sich das nicht so vorstellen, dass das so zack, zack, zack ging, sondern ich bin erstmal in alle möglichen Richtungen und ich habe dann noch hier gewohnt, dann habe ich noch da gewohnt. Es war noch, ich habe es immer wieder, aber ich habe nicht ein einziges Mal von dem Tag an ohne Reue konsumieren können. Also das war vorbei. Ich konnte nicht mehr ohne Reue konsumieren. Ich konsumierte dann, ich bin rückfällig immer wieder geworden, ich war wieder drauf. Aber es war ein mieses Gefühl. Es war immer verbunden mit dem Gefühl, ich scheitere, jetzt schon wieder gescheitert. Ach, ich habe schon wieder gescheitert. Und scheitert tut man nur, wenn man etwas anderes möchte.
Ja.
So, und das hat mich dann irgendwann dazu gebracht zu sagen, okay, ich muss mir Hilfe suchen. Ich schaffe es alleine nicht. Ich muss jetzt losgehen, in eine Klinik gehen. Und ja, und dann habe ich den Volker kennengelernt in der Klinik.
Ja. Und ja, euch hat verbunden dieser gemeinsame Wille, clean zu werden.
Genau, richtig.
Da fing euer gemeinsamer Weg an. Ihr habt dann das auch geschafft. Ihr seid clean geworden. Wie lange hat es ungefähr gedauert, da clean zu werden?
Oh, das war ein langer Weg. Tatsächlich war es wirklich ein sehr langer Weg, weil diese Entgiftung, wir haben nie eine Therapie gemacht. Das Problem bei den Therapien waren oft so lange Wartezeiten. Und wenn man mitten im Leben steht, ne, und dann vielleicht auch noch dann schwanger wird und dann eine Familie gründet, du hast gar keine Zeit, da irgendwie wochenlang, monatelang auf irgendeinen Platz zu warten. Und daraufhin haben wir dann halt erstmal entschieden, zum Beispiel ins Substitutionsprogramm zu gehen, Methadon zu bekommen, wo ich dann eben auch tatsächlich dann schwanger geworden bin, werden die Sachen dann runterdosiert, relativ zwar zügig, aber dass man eben so im vierten, fünften Monat so etwa dann frei ist, wo das auch dann keine, das Kind wird dann clean geboren. Ne? Und ich habe dann aber tatsächlich nach den ersten Kindern, nach einer gewissen Zeit immer Angst gehabt, ich könnte rückfällig werden. Und bin dann freiwillig wieder in ein Substitutionsprogramm zurückgegangen, weil ich mir selbst nicht über den Weg getraut. Ich hatte zu viel Angst vor mir selber, vor meiner eigenen. Ja. Und ja, dann gab es halt verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, Methadon-Programm ist ja so das bekannteste. Ich bin dann später ins Substitutionsprogramm mit Subotex gegangen. Das hat mir sehr, 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 sehr geholfen, letztendlich dann tatsächlich ganz clean zu werden, denn im Gegensatz zum Methadon ist Subotex, das ist eben sozusagen die Gier nach der Droge zwar unterdrückt und also eben dieses, die Opiat-Rezeptoren sind blockiert, da ist die Sehnsucht ist nicht da, aber es wirkt nicht so stark, also dass du so, Methadon macht genauso müde und macht genauso schlapp wie Heroin im Grunde genommen. Es ist zwar ein Substitut, aber es ist von der Wirkungsweise nicht viel anders als Heroin selber. Ne? So, und bei Subotex ist es halt so, du bist recht klar im Kopf und du kannst plötzlich auch die Dinge sehen, auch klarer sehen, realer sehen, die jetzt gerade in deinem Leben so passiert
Brauchtest sind. Brauchtest du ja auch, du hattest ja jetzt diese Kinder zu versorgen.
Das ist ganz wichtig, klar. Ja. Und wenn du da irgendwelche Probleme lösen willst, dann musst du vorstellen, ich war total hochverschuldet, musste dann Insolvenz machen und ich hatte ja auch Straftaten begangen. Ich bin ja auch mehrmals erwischt worden und also das ist ja nicht so, dass man da, also man hat einige Suppen auszulöffeln bis zu dem Zeitpunkt und das führt ja in der Regel oft auch dazu, dass der Süchtige sagt, das ist mir zu viel, ich mache mich wieder dicht, bringt doch nichts. Und das jetzt aber einfach zu sagen, nee, ich stelle mich jetzt dieser ganzen Probleme, ich will diese Suppen auslöffeln, ich will das jetzt. Und natürlich, als dann auch die Kinder dann geboren gewesen sind und ich halt auch den Mann an meiner Seite hatte, der ebenfalls genauso frei leben wollte, da war gar keine andere Möglichkeit mehr. Also da gab es gar keine andere Wahl. Und da war ich auch sehr froh drüber. Ne? Und dann, das so gesagt, also dann waren wir clean.
Das hört sich alles toll an und am besten würde man hier die Geschichte abbrechen und sagen Happy End. Aber du hast mir erzählt, je mehr du von der Sucht losgekommen bist, desto mehr kam ein anderes Problem auf. Diese Schlafparalyse, mit der du zu kämpfen hattest, was ist das eigentlich?
Ja, also was ist das eigentlich? Also ich hatte, das fing eigentlich an, das muss man wirklich sagen, das fing eigentlich an, nachdem ich aus der Klinik gekommen bin mit der Lebergeschichte. Als ich da rausgegangen bin, habe ich nachts nicht mehr richtig schlafen können. Das war so, dass ich mich bedroht gefühlt habe. Ich hatte das Gefühl, da ist irgendwas Dunkles in meiner Nähe. Konnte das nicht beschreiben. Und ich habe zum Beispiel auch abends, kann ich mich erinnern, dass ich einen Kassettenrekorder mit christlichen Liedern habe laufen lassen müssen, um halbwegs ruhig ins Bett zu gehen. Und in der Nacht ist es dann so gewesen, dass ich aufgewacht bin, aber mein Körper eben nicht, also irgendwie mein Kopf war zwar wach, aber der Körper hat geschlafen. Und das ist ja, man kann auch die Augen nicht öffnen oder irgendwas sagen oder sonst irgendwas, dass man das eigentlich, man weiß, ich schlafe, aber ich kann nicht aufstehen, ich kann nicht was mich bewegen und man kriegt auch manchmal keine Luft. Und dann kriegt man Panik natürlich ohne Ende und will dann einfach nur aus diesem Zustand rauskommen. Und ja, es war also sehr schwierig und hat auch manchmal Minuten gedauert, und fürchterliche Minuten. Und mit der Zeit, ich habe dann auch Medikamente bekommen. Ich weiß, dass ich dann irgendwelche, ich war im Schlaflabor, ich habe alles Mögliche da, weil das war so unangenehm.
Das ist so eine richtige Lähmung.
Aha.
Du warst wach im Kopf, aber du konntest deinen Körper nicht beherrschen. Da ging nichts. Kann ich mir vorstellen, dass das beängstigend ist.
Ja, genau. Das ist sehr beängstigend. Vor allem, du weißt überhaupt nicht, wann das aufhört. Du weißt gar nicht, wie lange bist du jetzt in deinem Körper so gefangen. Das ist ja so. Und es hört erstmal nicht auf. Und du kämpfst da regelrecht gegen an und kannst dich irgendwie nicht mitteilen. Nach viel Übung habe ich irgendwann Laute hingekriegt. Aber das waren also mehr oder weniger wirklich unverständliche Laute, damit vielleicht dann mein Partner irgendwie auf mich aufmerksam wird und dass der mich rüttelt, schüttelt oder irgendwas tut. Aber dann irgendwann bin ich auf die verrückte Idee gekommen, Jesus Christus zu sagen. Also sagen zu wollen, muss man erstmal sagen. Ja. Am Anfang hat das noch nicht wirklich gut geklappt. Ne? Aber ich habe immer wieder geübt und ich habe das jede Nacht gehabt. Ich habe das manche Nacht 3-4 Mal gehabt. Ne? Also ich hatte immer schon Angst vor der Nacht. Ne? Und ja, das war schon alles ein bisschen merkwürdig, sage ich mal so. Ne?
Dann hast du ja auch von der dunklen Wolke mal erzählt, die immer wieder im Raum war. War das öfters?
Ja, also das war, ich habe das einfach bemerkt. Dass ich konnte nicht sagen, war die jetzt eigentlich die ganze Zeit schon so oder bemerke ich das jetzt eigentlich erst, dass irgendwie an einer Stelle des Raums ist alles irgendwie so farbloser und wie, als wenn da einfach so eine Art Nebel drüber liegt, ein dunkler Nebel. Man kann es sehr schwer beschreiben. Und ich hatte immer Angst. Also ich habe dann durch diese ganzen Erlebnisse dann langsam eine Panik und Angststörung bekommen, weil wenn man sich den ganzen Tag nur gruselt, ne, weil irgendwelche solche Sachen da passieren, das war schon erschreckend. Und
du hast dann Hilfe auch bei Ärzten gesucht.
Ja, ich habe, wie gesagt, Medikamente verschrieben gekriegt. Gegen die Panikattacken habe ich alles Mögliche, was sie mir da angedreht haben, von bis. Ne? Auch Dinge, die man eigentlich einem ehemals Drogensüchtigen eigentlich nicht geben sollte. Und das war dann so, also diese Angst- und Panikstörung, die hat also sehr die Beziehung auch belastet. Auch, wie gesagt, ich lebte ja dann schon mit Volker und den mittlerweile 3 Kindern. Eigentlich in einer sehr schönen Doppelhaushälfte mit dem Garten. Wirklich alles eigentlich schön so. Ne? Ja, wäre dann da nicht diese Angst gewesen. Und das wurde dann immer schlimmer.
Du hattest ja eigentlich eine okkulte Belastung. Das war dir aber damals wahrscheinlich nicht bewusst, ne? Jesus konnte dir aber helfen. Du hast Jesus angeschrien oder um Hilfe gebeten, wenn du diese Schlafparalyse hattest. Und ja, das mit dem Okkulten hast du erst später rausgefunden, ne?
Genau.
Da war irgendwas mit deinem Vater, oder?
Also es war so, dass mich ganz unverhofft eines Tages, ja, bekam ich einen Anruf. Und an diesem, ja, am anderen Ende war so eine Männerstimme, die ich noch nie zuvor in meinem Leben gehört hatte, hatte übrigens einen leicht bayerischen Akzent und sagte, er sei mein Vater, er wäre jetzt gerade in Deutschland. Üblicherweise lebte er in Recife, in Brasilien. Und er würde mich gerne kennenlernen, ob er heute noch vorbeikommen könnte. Ich war 35 Jahre alt, es war ein regnerischer Tag im Oktober. Ich kann mich noch genau daran erinnern, ich habe gedacht, ich falle in Ohnmacht. Ich habe gedacht, was ist jetzt los? Wieso? Was ist da los?
Das war ja überfallartig. Damit hattest du ja gar nicht mehr gerechnet.
Absolut. Ich war total aufgeregt, nervös und ich habe sofort meine Mutter angerufen als erstes. Ich habe gesagt, der kommt hier hin und dann wollte sie auch gleich dann kommen und waren alle irgendwie aufgeregt. Und dann habe ich gesagt, komm, bleib mal ganz ruhig und er kommt gleich schon. Und dann, ja, kam er auch. Ne?
Wie war das für dich
Das
jetzt
war der
plötzlich?
Hammer. Also ich hab versucht natürlich, man kocht Kaffee, man hat das Wohnzimmer hübsch gemacht und hat die Kinder nett angezogen. Es sieht selber einigermaßen aus und dann habe ich die Tür aufgemacht und dann steht vor der Tür halt dieser Mann, mein älterer Mann, nicht so groß, aber strahlend blaue Augen und dann dieses weiße Haar, ein bisschen Richtung Helmut Schmidt vielleicht, so von der Optik her, langen grauen Trenchcoat oder Mütze oder mit dem Hut, sagt man ja. Der kam also rein. Und er hatte eine Wahnsinnspräsenz. Ich kann das heute nicht anders beschreiben, aber es gibt so Menschen, weiß ich nicht, es ist egal, wie die aussehen oder wie groß sie sind, wie klein die sind, die nehmen alles so sofort
So
in
eine
Beschlag.
natürliche Autorität,
Ja,
oder?
genau. Bin dann mit ihm ins Wohnzimmer gegangen. Zunächst waren die Kinder auch noch da, weil ich gedacht habe, er interessiert sich vielleicht für seine Enkel, wäre ja auch vielleicht so normal
Ja.
zu erwarten gewesen. Das war also nicht der Fall. Er wollte also unbedingt mit mir alleine sprechen, auch nicht gestört werden. Ich habe mich auch gefragt, was hat er denn so Wichtiges mit mir zu besprechen? So hat er dann eigentlich von Sicherheit alles Mögliche erzählt. Das waren teilweise wirklich ja, fast haarsträubende Geschichten, wie er nach Brasilien gekommen ist, dass er in Brasilien mehrere Jahre im Urwald verschollen gewesen ist, dass er da von Eingeborenen praktisch ja, verschleppt wurde, dort 4, 5 Jahre im Urwald halt dann mit den Eingeborenen zusammengelebt hat, eingestellt von einer Pharmafirma Boehringer Ingelheimer, um eigentlich Phytoheilstoffe in dem Amazonasgebiet herauszusuchen, zu finden, aber wie gesagt, dann eben gekidnappt wurden und dann dort einige Jahre verschollen. Das erzählte er mir dann alles ganz interessant. War natürlich spannend. Ich habe auch so die ganze Zeit mal gedacht, warum erzählt er mir das alles? Ich meine, das ist zwar total toll, aber ich habe eigentlich ganz andere Sachen auf dem
Der
Herzen.
hätte dich eigentlich fragen müssen, wie es dir geht und
Ja,
was dein Leben
ich wollte
ausmacht.
sagen, hallo, wolltest
Ja.
du vielleicht mal was von meinem Leben wissen?
Ja.
Können wir uns denn in Zukunft vielleicht treffen? Möchtest du Kontakt weiterhin mit mir? Also solche Dinge, ne? Nee, er erzählte dann solche Sachen und dann später noch, was auch total verrückt war. Erstmal hat er mir klar gesagt, er hätte mich nicht gewollt, dass meine Mutter, als sie schwanger geworden ist mit mir, dass er ihr gesagt hätte, die möchte bitte abtreiben, er möchte keine Kinder zeugen, dass das ihre Entscheidung gewesen wäre und deswegen hätte er sich zurückgezogen. So. Also es kam auch so. Pff, ich weiß gar nicht. Uff, ich habe dann in dem Moment gedacht, ja, das ist nicht unbedingt das, was ich jetzt ge gern gehört hätte, so, ne? Aber okay. Dann hat er mir noch gesagt, relativ am Ende unseres Gesprächs, dass er nicht an Gott glaubt. Und das hat er auch so, wo ich gesagt, warum erzählst du mir das jetzt? Ne? Das ist nicht gefragt worden, nichts. Und dann abschließend hat er noch ein bisschen versöhnlicher gesagt, Ja, er fände das ja eigentlich ganz gut so, wie ich hier wohnen würde und mit den Kindern, das hätte ich wohl, läuft ja scheinbar. Er würde mir ab und zu von jetzt an mal ein bisschen Geld schicken. Und ich könnte ihn jetzt auch schreiben, er würde jetzt auch zurückschreiben.
Okay.
Also das war so das, was er dann gesagt hat. Und dann ist er wieder gegangen.
Hast du ihn danach noch mal gesehen?
Nein, nie wieder.
Der einzige Kontakt.
Ja, er hat dann etwas später, eine Woche später, hat er mir tatsächlich 300 Dollar geschickt im Briefumschlag. Aber zeitgleich sind ein paar Dinge passiert, die ich zu dem Zeitpunkt zwar nicht dazu geordnet hätte, jetzt heute aber schon. Also das war, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, das müsste 2006 gewesen sein etwa. Da hatten wir unseren ersten Computer. Und das war also ganz aufregend, das war was Neues. Da gab es dann eben so Chatmöglichkeiten und da gab es da so eine Community und das waren Leute, teilweise ehemalige Drogenabhängige, aber vor allen Dingen auch Leute, die sich für Drogen interessiert haben und Drogen auch nehmen wollten oder auch schon genommen haben oder wie auch immer. Es war so eine Drogen-Community. Und ich habe gedacht, das wäre eine tolle Idee, wenn ich denen sage, lass die Finger davon, und war dann also in dieser Community aktiv. Und an dem Tag, also im Nachhinein recherchiert, ist genau an diesem Tag ein neues Mitglied in dieses Forum hineingegangen. Das war
An
der
dem Tag, wo dein Vater dich besucht hat,
exakt der
kam der
Tag.
dieses neue Mitglied.
Genau. Der nannte sich Frater Carolus, was auch ein bisschen merkwürdig und ein bisschen bizarr gewesen ist. Aber nun gut, man hält sich da jetzt nicht mit irgendwelchen Avataren oder irgendwelchen Nicknames auf und hat dann sich unterhalten und oh, das passte total und wir haben uns super gut verstanden und der, also wie gesagt, heute bin ich mir ganz sicher, dass er mich kannte, dass er genau wusste, was er sagen musste, um genau die Knöpfe zu drücken, wo etwas passiert, ja. Und na gut, ich konnte mich da mit dem austauschen, über meine Probleme auch sprechen und ich hatte auch das Gefühl, ich müsste ihm helfen, dass er irgendwie gefährdet ist und naja, wie das eben so ist. Und zeitgleich ging es mir so viel schlechter plötzlich. Also wie gesagt, ich habe ja auch gedacht, ich hatte dann Panikattacken, die waren so schlimm, dass ich halt dann immer in eine Notaufnahme musste, weil ich gedacht habe, ich gehe.
Das fing an dem von dem Tag an, wo dein Vater da war.
Genau, es war so, so furchtbar schlimm. Ständig war bei uns Krankenwagen. Also es war furchtbar. Und ich habe gedacht, was ist nur mit mir los? Ich hatte eine Depersonalisierungsstörung, eine sogenannte.
Was ist
Ein
das?
langes Wort und ich weiß bis heute nicht genau, was das sein soll. Man sagt, man steht so neben sich. Es ist also so, als wenn man sich selbst bei einem zuguckt, als wenn man gar nicht mehr man selber ist, als wenn man ferngesteuert ist. Ne? Und das macht dann auch wieder Angst, also mir jedenfalls. Und ja, mein Partner war, der war auch langsam ein bisschen überfordert mit dem Ganzen. Ganz oft, wenn ich dann im Krankenhaus war, zum Beispiel 1, 2 Tage oder so, musste er die Kinder selber fertig machen und ja, ich habe dann noch irgendwie versucht, ja, Hilfe zu bekommen, psychologischer Natur, bin dann zu Psychologen gegangen, zu Neurologen und ja, und die haben mir dann irgendwelche Tabletten aufgeschrieben, sogenannte Benzodiazepine, mit denen ich bis zu dem Zeitpunkt noch keine Probleme hatte. Und der Karl, also der Frater Carolus, das neue Mitglied von dem Chat dort, der dann tatsächlich mit Klarnamen Karl hieß, der Karl hatte dann immer ganz tolle Ratschläge, was ich denn machen könnte, was denn helfen würde. Und als dann meine Quelle versiegte, denn der Arzt war so klug, die Benzodiazepine mir nicht so lange zu verschreiben, denn sie machen auch hochgradig abhängig. Ja, und meine Panikattacken nicht besser wurden. Da sagte der Karl, ach, das kann ich dir besorgen. Ich bin hier Medizinstudent und ich arbeite nebenbei im Altenheim. Also brauchst du nur sagen, wenn du welche haben möchtest, dann kannst du die haben.
Aber das ist schon jetzt eine heikle Situation. Du warst ja verheiratet mit Volker. Er konnte dir nicht helfen. Ein Mann möchte ja seiner Familie helfen und beschützen. Und dann kam dieser Carolus immer mehr in den Vordergrund. Mhm. Der konnte dir helfen. Mhm. Was hat das mit deiner Ehe gemacht?
Ja, also es war ja so, dass Volker zu dem Zeitpunkt das gar nicht richtig verstanden hat, was ist mit dir eigentlich los? Ja. Das Problem war ja, ich war von einem Tag auf den anderen praktisch wie ausgewechselt. Mhm. Ne? Und der das überhaupt nicht begriffen hat, dass jetzt mit dem Karl, das fing ja so langsam an, dass ich dann zum Beispiel erstmal ein bisschen mit ihm geschäftet, dann wollte ich öfter mit ihm, da hat sich natürlich mein Mann natürlich auch gefragt, warum sagt sie mir das alles nicht, warum kann sie nicht mit mir reden? Und ich kann, doch, ich weiß eigentlich warum. Er war selber sehr belastet, er war selber, er hat ja selber zu kämpfen und das ist ja oft so, man will dann den anderen nicht belasten. Und denkt dann, pff, ja, ich muss jemand anders haben zum Reden. Ja, und irgendwie kam dann auch Eifersucht ins Spiel, was, ja, heute ist das klar. Damals war ich einfach nur, ich wollte das einfach nicht aufgeben. Ich wollte die Tabletten nicht aufgeben. Mhm, ich war schon,
Du warst schon sehr verzweifelt.
Ja.
Ich meine, das ist ja auch gruselig mit diesen psychischen Störungen, die du da hattest.
Genau.
Und der Karl schien dir ja helfen zu können.
Der schien mir helfen zu können, zu wollen und hat mir auch Dinge gesagt. Dann hat er mir ein Buch geschickt, das hieß irgendwie was mit Krieger des Lichts, weiß ich auch nicht, was das... Dann habe ich ihn getroffen. Das war auch ganz furchtbar eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, gruselig. Am Abend hatte ich den Volker gefragt, ob er mich noch lieben würde. Mhm. Weil ich hatte das Gefühl, das bringt alles nichts mehr mit unserer Beziehung. Wir haben uns auseinandergelebt und er ist vielleicht nur noch bei mir, weil es ihm bequem ist. Ne?
Ja.
Und dann habe ich ihn dreimal hintereinander gefragt, liebst du mich? Und er hatte dann jedes Mal nicht geantwortet. Und beim dritten Mal ist er aufgestanden und ist rausgegangen, hat die Tür hinter sich zugemacht und für mich war das dann so, okay. Na, der
das
vorbei.
Ja.
Und dann habe ich sofort beschlossen, dass ich den Carolus jetzt treffen könnte, dass es jetzt in Ordnung ist. Mhm. Also ich verstehe mich selber nicht, aber ich habe ihn dann getroffen und
Ja, du hast ja auch diese Medikamente gebraucht, ne? Weil der Arzt hat es dir nicht mehr gegeben, Carolus. Hat dir aus diesen schrecklichen Angst- und Panikattacken geholfen?
Ja, ich denke schon, die Angst war ganz schlimm. Also es war so, dass ich teilweise so schlimm, wie ich sagte, ich bin ja ins Krankenhaus, teilweise von jetzt auf gleich. Ich habe gedacht, ich hatte einen Puls von nicht mehr messbar. Ne? Und ich habe gedacht, einfach mein Herz zerspringt, das platzt, das geht, das kann also einfach nicht aushalten, ne? Diese monströse Angst. Ne? Und dann sind die Kinder eines Tages mal, weil ihm keiner erreichbar gewesen ist, in eine Pflegefamilie gekommen. Und dort waren sie dann 2 Tage untergebracht. Und als sie wieder zu Hause waren, haben sie mir erzählt, dass sie dort auch geschlagen worden sind. Und das fand ich so eine furchtbare Situation.
Mhm. Dass also in der Pflegefamilie?
In dieser Pflegefamilie, das ist so eine Notpflegeunterkunft, ja. Ich kenne mich da nicht so aus. Und das fand ich so scheußlich. Und als wieder eine Panikattacke kam und wir hatten, oder Carolus oder Karl hatte keine Pillen mehr und hatte dann eine Alternatividee, was mir ja auch helfen könnte. Ich besorgte Heroin. Mhm. Und zurück. Ich wusste natürlich, dass wenn ich jetzt einmal das wieder anfassen würde, das kann nicht gut enden.
Aber du hast es gemacht.
Ja, aber ich habe in dem Moment auch gedacht, ja gut, wenn ich jetzt auch selbst, wenn ich jetzt rückfällig werden würde, ne, ich weiß ja jetzt, wie man aufhört. Ich habe mir das schön geredet, totaler Schwachsinn im Nachhinein. Ne?
Ja, ja.
Aber ich habe auch gedacht, wenn jetzt zum Beispiel mit meinen Kindern was passiert oder wenn ich jetzt sterbe oder wenn ich jetzt, ich war ja auch in so einer Verzweiflung, das hatte ich auch vorher noch nicht so richtig herausgearbeitet. Ich hatte solche Angstzustände oder solche komischen Zustände, dass ich Angst hatte, wenn Fenster geöffnet war, dass ich mich hinausstürzen könnte. Ich hatte immer das Gefühl, dass mich das anzieht, dass mich eine Stimme ruft, so jetzt springen. Oder auch wenn ich über eine Zugleise gegangen bin oder über eine Brücke, Autobahnbrücke, irgendwas, dass mich irgendwas hinunterzieht und sagt, jetzt runter mit dir. Ne? Mhm. Ich hatte so eine Angst, dass ich mir was antun könnte, dass den Kindern irgendwas passiert oder dass die dann in eine Pflegefamilie kämen. dass ich gedacht habe, naja, wenn ich jetzt Heroin nehme, nur so ganz bisschen, vielleicht merkt es ja nicht mal einer, vielleicht merkt es keiner. Und dass ich dann irgendwie das weggeht, dass ich das irgendwie hinkriege, vielleicht meine Kur oder irgendwie eine Therapie, irgendwas würde vielleicht dafür sorgen, dass ich das wieder in den Griff kriege. Dann könnte ich im Nachhinein dann vielleicht dann die Sache mit dem Heroin regeln und alles wird gut.
Aber so war es ja nicht, ne?
Nein.
Und Heroin kostet ja auch Geld. Und du hattest das ja schon mal mitgemacht. Die ganze Beschaffungskriminalität und so weiter, das war ja jetzt dann auch der Fall, oder?
Ja.
Was hast du denn da alles angestellt?
Ja, also ich habe betrogen. Also das war das hauptsächlich, was ich gemacht habe. Ich bin sehr gut anscheinend darin, mir Dinge schön zu reden. Also das scheine ich ja wirklich gut drauf zu haben. Es war so, dass der Karl dann inzwischen, der wohnte eigentlich in Essen, der war dann eigentlich bei uns oder bei mir eingezogen. Volker hatte sich ja auch eine kleine Wohnung woanders genommen. Und ja, ich habe dann, er hat kein Geld gehabt, dieser Karl. Erstaunlicherweise. Er hat gesagt, ich bin jetzt extra hierher gekommen, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe kein Geld. Da musst du Sozialhilfe beantragen, denn ich kann dich nicht durchfüttern und mit dem Geld, es reicht hin und vorne nicht. Und dann haben wir Anträge geschrieben und es dauerte und es dauerte und es kam nichts. Und dann war in meiner total merkwürdigen Gerechtigkeitssinn war dann, ach, dann musst du dir das irgendwie besorgen vom Amt. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, wie das denn so funktioniert und habe festgestellt, es war ziemlich einfach, Auszahlungsbelege selbst zu drucken. Und ich hatte ja jetzt einen schönen Computer, einen tollen Drucker. Es hatte ein bisschen Aufwand gekostet und ich habe mir exakt das Geld, was er hätte kriegen müssen, meiner Meinung nach,
Das hast du wieder schön geredet.
wieder schön geredet, genau. Also was er hätte kriegen müssen, meiner Meinung nach, das habe ich mir dann auszahlen lassen unten an der Kasse. Ja, das ist auch nicht aufgefallen, tatsächlich. Und als dann wieder Geld fehlt, habe ich mir eben nochmal was auszahlen lassen. Die Beträge waren relativ gering, aber es wurde mehr. Ne? Ne, ist es ja klar. Ne? Klappt das? Es klappt, okay. Aha, dann kann man ja auch mal noch ein bisschen.
Macht
Und man
man
redet
weiter.
sich das dann auch schon irgendwas. Irgendwas redet man sich schon schön. Und eines Tages war dann der Volker zu Besuch, weil der war ja öfters da wegen der Kinder. Und er hat dann so einen Auszahlungsschein bei mir auf dem Drucker liegen gesehen. Und er war ja sowieso sehr begeistert, nicht von der ganzen Sache.
Ja, klar.
Also sowohl das mit dem Karl, der kam ihm komisch vor. Er hatte ein viel besseres Gefühl wie ich. Er hat gemerkt, mit dem stimmt irgendwas nicht. Ich habe das nicht gemerkt. Dann mit meinen, dass er mir da Heroin da wieder gegeben hat. Ich habe das ja gut verheimlichen können. Volker hat das gemerkt. Er hat gesagt, du nimmst doch wieder was. Keiner hat was gemerkt, niemand. Aber er hat es gemerkt. Und dann hat er die Auszahlungsbelege gefunden. Er hat gesagt, nee, das kann es nicht sein. Ich weiß nicht, ob es welche Gründe er dann letztlich dafür ge gehabt hat, dann zur Polizei zu gehen und mich anzuzeigen. Ob es wirklich war, weil er mich schützen wollte, weil er gedacht hat, sonst wird es noch schlimmer. Ob es das war, um mich von dem Karl wegzukriegen, ich weiß es letztendlich nicht. Aber Fakt ist, dass ich ein Haftbefehl ist rausgegangen. Weil das war also richtig heftiger Betrug,
Betrug,
ne?
ja.
Also ganz auch im ganz großen Stil, ja. Und dann hatten die auch noch irgendwelche Fotos von mir, wo ich da und da irgendwelche Drogen kaufte. Das konnten sie dann auch hochrechnen. Also das kam dann einiges zusammen.
Zusammen.
Ja, und ich habe das aber, bin dann abgehauen.
Du bist abgehauen, du bist
Ja, ich
untergetaucht
bin untergetaucht. Ich
und
habe
hast deine Kinder
meine Kinder, ich habe
allein
Volker
gelassen.
gesagt, ich muss weg. Bitte pass auf die Kinder auf. Hier hast du den Schlüssel
Wie alt
vom
waren die
Haus.
Kinder?
Man darf da gar nicht drüber nachdenken. Also die Kim, die war 10, der Nico war 6 und die Ilva, die war
Weia, das muss
zwei, drei Jahre
unheimlich
alt.
schmerzhaft gewesen sein.
Die Hölle, die absolute Hölle. Also um alles zu erzählen, ich war ja bereit, die Kinder zu nehmen und auszuwandern, abzuhauen, unterzutauchen, wegzulaufen. Ich wollte nicht, dass man mir meine Kinder wegnimmt. Das war das Wichtigste. Das war aber dann so verrückt, weil ich wusste nicht wohin. Weil ja dieser Haftbefehl offen war. Da hatte ich eine total verrückte Idee. Ich weiß, das ist so dermaßen verrückt. Ich habe einen Bekannten gehabt, dessen Vater war als Engländer stationiert und konnte englische Pässe ausdrücken. Ja, weil dort verlor man ja auch mal einen Pass, die Engländer. Und so war also die Idee geboren, englische Pässe und damit nach Australien auszuwandern. Das hört sich so verrückt an. Es war es ja auch. Aber das ist ja natürlich auch eine super tolle Straftat,
Ja.
solche Dinge zu tun. Aber ich wollte nicht, dass ich meine Kinder verliere.
Ja.
Die Pässe sind zum Glück niemals entstanden. Weil zuvor ist das dann alles aufgeflogen. Also es war klar, dass da Pässe entstehen sollten. Also es wurden wahrscheinlich auch Telefone abgehört und all diese Dinge. Und wie gesagt, dann kam der Haftbefehl. Aber bevor das eben dann wirklich dazu passieren konnte,
Bist du abgetaucht?
bin ich
Wo bist du
abgetaucht.
hin?
Ich bin dann nach Münster. Das war einfach auch ein Zufallsding. Es lag einfach daran, mit Lingen konnte man, es war eine Haltestelle mit dem Zug praktisch, mit dem IC, wo man eine Stunde lang, eine Haltestelle war man in Münster. In Münster war eine sehr, sehr große Drogenszene, die ist immer noch da am Bremer Platz. Die ist ziemlich heftig und die ist aber auch eben, ja, da hat die Polizei genug zu tun, will ich mal sagen. Ich habe dann erst in einer Obdachlosenunterkunft gewohnt, aber dann musste man dann irgendwann Namen und so weiter angeben. Und weil ich ja wusste, weil Haftbefehl draußen
Ja.
war, habe ich gedacht, okay, dann muss ich irgendwie ganz verschwinden. Und dann habe ich in Münster auf einem Spielplatz in einer Kinderhütte gehaust.
Ei.
Ja.
Ja, wie kann man in Deutschland ganz verschwinden?
Ja, offensichtlich gar nicht, denn dort wurde ich habs genommen.
Mhm.
Und auch sehr interessant, ich hatte ja ein Handy und dieses Handy hatte ich schon auseinandergebaut. Das heißt, ich hatte eine einen Seite der Tasche hatte ich das, den Akku drinne
Ja.
und auf der anderen Seite SIM und Telefon. Also alles war auseinandergefriemelt. Nur wenn ich halt mal telefonieren musste, dann. Aber trotzdem haben sie mich gefunden. So.
Wo war Carolus zu der Zeit?
Ja, den haben sie nicht gewollt aus irgendeinem. Also der war dann auch immer da irgendwo in der Nähe. Der war tatsächlich auch da.
Mhm.
Der hatte war in einem Männerobdachlosen, aber die haben ihn ja nicht gesucht. Der konnte sich da ja in einem Obdachlosenhaus für Männer dann aufhalten.
Okay.
Dann bin ich sogar noch einmal, also mich festgenommen haben, noch auf zur Toilette geklettert. Also hat mich da noch mal einer Flucht. Das ist auch sehr dämlich. Also wenn man von der Polizei verhaftet wird, ne? Wenn ihr dann einen Fluchtversuch macht, ist schlecht, denn daraufhin werdet ihr dann immer, kriegt ihr immer die 8 und nochmal eine 8. Also dann, ja, und ich bin den also nochmal abgehauen, aber dann habe ich gedacht, ich wollte Karl Bescheid sagen, dass ich jetzt weiter abhaue und da haben sie dann schon gewartet auf mich, ist ja klar.
Okay. Also du hast eigentlich alles verloren. Du hast deine Familie verloren, du hast deine Freiheit verloren.
Ja.
Die Drogen haben dich richtig runtergezerrt und alles kaputt
Genau.
gemacht, was du dir aufgebaut hattest.
Ja, dann habe ich erstmal so ein paar Knäste von innen kennengelernt und mal herausgefunden, wie das so ist, wenn man nirgendwo hingehen kann und
Und vor der Realität seines zerbrochenen Lebens stehst.
ja,
Hatte
ganz
Karl dann
genau.
noch Kontakt mit dir?
Ja, anfangs tatsächlich hat er Briefe geschrieben in die JVA und der hat sogar einmal auch Subutex reingeschmuggelt. Das ist ja dieser Ersatzstoff.
Ja.
Der wird im Knast halt auch gehandelt, natürlich. Tabak, Kaffee, was weiß ich. Ich wollte es aber auch am liebsten selber nehmen. Ich war echt. Und diese Zeit, ich war 6 Monate in dem Gefängnis. Das war so die ersten 2 Monate, will ich mal sagen, das war die absolute Superhölle. Und ich war überhaupt nicht einsichtig. Ich war bockig, ich war sauer, ich habe allen anderen die Schuld gegeben. Alle waren schuld, nur ich nicht. Und wenn ich schuld war, dann konnte ich ja nichts dafür, dass ich das so gemacht habe.
Wieder schön geredet.
Schön geredet, genau. Und zeitweise war ich auch, also ich hatte natürlich furchtbare Wut auf mich selber auch. Ich habe es zwar schön geredet, aber ich habe mich also selbst verletzt. Im Gefängnis ist das auch so ein grassierendes Ding. Also ich glaube, da verletzen sich die Frauen alle gerne selber. Und wenn du das dann so siehst und ich meine, meine Kinder waren nicht bei mir und ich habe gedacht, was habe ich getan. Ne?
Ja.
Und wie ich eines Tages da so diese Selbstverletzung gemacht habe, ich habe irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, dann das Blut auf dem Boden und ich wollte eigentlich mit Gott nichts mehr zu tun haben, ehrlich gesagt. Ich war so in so einem ganz, ganz komischen Punkt.
Mhm. Obwohl und du dich ja eigentlich von ihm abgewandt
ich hab, hast. Ja, ich weiß.
Ja.
Aber ich fühlte mich auch wieder zu schlecht, das war ja der Punkt. Ich wusste, dass ich mich abgewandt habe. Ich war so schlecht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich brauche so, wie ich bin, doch dem nicht mehr unter die Augen zu treten.
Aber das ist ein Trick von Satan eigentlich.
Ne? Ja, heute weiß ich das. Aber damals habe ich es geglaubt.
Da braucht man Gott, ja.
Aber ich habe gedacht, er kann mich nicht mehr annehmen. Mhm. Ich habe ihm das versprochen.
Ja.
Und er hat mir das Leben praktisch geschenkt. Und ich habe es schon wieder gebrochen. Und ich habe es schon wieder gebrochen. Ich habe schon wieder gebrochen. Ja, wie kann ich jetzt noch irgendeine Erwartung haben? Ich habe gedacht, ich kann auch gleich an die Gegenseite gehen. Dann kann ich...
Mhm. Ja. Und dann kamen ja auch noch so seltsame Bücher in diese Gefängnisbibliothek. Willst du uns darüber
erzählen? Ja, das war bizarr. Ich meine, ich habe dann... Also ich habe übrigens im Gefängnis auch nur Dummheiten gemacht. Also ich sag mal so, es gibt ja Frauen, die sind da vielleicht dann artig irgendwie. Ich nicht. Ich habe dann so herausgefunden, was darf man denn am ehesten nicht machen. Das ist zum Beispiel selbst Alkohol brauen. Das ist nicht gern gesehen in der JVA.
Das kann ich mir vorstellen.
Macht aber Spaß, habe ich mir gedacht.
Steffi.
Ich weiß. Naja, es ist einfach, ich habe einfach alles gemacht, was ich nicht durfte.
Ja.
Weil ich war irgendwie, ich war dann... Backig, keine Ahnung. Ja, das habe ich einmal gemacht, das habe ich zweimal gemacht. Also beim ersten Mal erwischt werden, ich habe es auch noch öfters gemacht, aber ich bin dreimal erwischt worden. Und beim ersten Mal erwischt werden war dann, glaube ich, das Radio weg. Beim zweiten Mal erwischt werden war dann das Fernsehen weg. Beim dritten Mal weg war, hatte ich dann Einschluss. Ich weiß nicht gar nicht, wie lange, eine Woche, zwei, drei? Ich glaube 3 Wochen.
Einzelhaft.
Einzelhaft, ohne Radio, ohne Fernsehen, also einfach nur mit dir selber.
Du bist ja verrückt.
Bist du bescheuert, ne?
Ja.
Ja, eigentlich schon. Da bin ich auch ganz, ja, und da waren dann, da habe ich Bücher mir aussuchen dürfen, aus der Bibliothek. Und das waren ganz schräge Bücher irgendwie, sowas hatte ich überhaupt noch nicht gesehen, aber ich hatte keine große Auswahl, weil es waren nur so, Uta Danella oder wie das Zeug da heißt und Consalix, sowas lese ich nicht, ja. Tut mir leid, also für Leute, die das mögen, ich mag es nicht. Und ja, dann lag da irgendwann so ein Buch, sah irgendwie komisch aus vom Einband. Das hieß Illuminatus und war von einem Robert A. Wilson. Und da geht es um Verschwörungstheorien, New Age, Satanismus, Illuminaten halt, den ganzen Kram. Es ist also eigentlich ein Roman und ich habe das dann gelesen und fand das irgendwie total interessant.
Du hast dich dann mehr mit so seltsamen Büchern auch beschäftigt.
Die kamen da andauernd hin. Die Bibliothek war komplett nur voll mit Consali, Uta Danella und Ähnlichem. Und ein Buch, das lese ich. Dann habe ich das fertig gelesen, stelle es zurück. Da ist dann wieder ein neues, merkwürdiges Buch.
Also perfekt für dich zusammengestellt.
Ja, für mich. Und das war dann zum Beispiel einmal ein Buch über informiertes Wasser.
Mhm.
Ne? Dass man darauf Liebe draufkleben kann. Und das ist dann total heilsam, das Wasser. Und also eben auch an andere New Age-Gedanken, die halt davon sprechen, wie magisch, das ist vielleicht das richtige Wort, magisch Dinge sind.
Mhm,
ne? Und magisch Dinge werden können und von sich heraus magisch sind. Und dann gab es ein Beschwörungsbuch, will ich das mal so nennen. Das ist ein hermetisches Buch von einem Schriftsteller, der heißt Bardon und gehörte einer Loge an, dem Otto-Loge, kannte auch Aleister Crowley.
Mhm.
Vielen wird das jetzt natürlich was sagen. Es ist halt, viele ordnen ihn ein als Guten und Aleister Crowley zum Schlechten. Sowas wie weiße Magie und schwarze Magie. Wir wissen, dass es das nicht gibt, sondern dass beides eben Satans.
Man fragt sich wirklich, was haben solche Bücher in der Gefängnisbibliothek zu suchen? Aber es schien dir so im Nachhinein, als wenn das extra für dich so...
Ja.
Köder also, ausgelegt wurden.
Ich hätte mich manchmal nicht gewundert, wenn die hinterher überhaupt nicht mehr da gewesen wären.
Ja.
Also im Nirvana verschwunden wären. Ja, und wie gesagt, ich habe das dann alles gelesen und verschlungen und gemacht und getan. Aber zeitgleich sind Dinge passiert. Also ich hatte ja noch Kontakt zu Volker. Und der schrieb mir dann eines Tages mal einen sehr merkwürdigen Brief ins Gefängnis. Und er schrieb, du, möchtest du noch Klamotten haben? Ich habe mir jetzt eine andere Wohnung gesucht, die ist mir zu groß, die alte. Und ich packe jetzt alles zusammen. Wenn du noch Klamotten brauchst, sag mir bitte Bescheid. Gut, und dann fing er halt an auszuräumen und so weiter und so fort. Und in dem nächsten Brief schrieb er, ich habe was Merkwürdiges gefunden. Ich möchte gerne, dass du mir bitte erklärst, was ich da gefunden habe. Ich denke, was hat er denn gefunden?
Du wusstest also?
Ich wusste von gar nichts.
Gar nichts. Ne? Was hat er gefunden?
Er hat einen Dolch gefunden unter meinem Bett. Ich hatte ja, aber das war nicht das Einzige. Es war, hat das Bett abgebaut, es war so halt ein Ehebett, zweigeteilt, das hat er abgebaut. Und als er das abgebaut hat, denkt er, was liegt denn da? Auf der Seite, wo ich geschlafen habe, war ein Ritualdolch. Der war, schien sehr alt zu sein, in einer dunklen Umhüllung mit Intarsien drauf, die auch wahrscheinlich okkulte Sachen waren. Also da war ein Tierkreiszeichen, so ein paar Sachen kannte ich. Und dann direkt unter der Matratze, das hatte er da zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, als er die Matratze entfernt hat, war direkt unter der Matratze ein Tuch, das war aus Seide, gerissen und auf dem Tuch war mit Blut etwas geschrieben. Also mit roter Farbe hätte er erst gedacht, dachte er ist Filzstift. Ja. Man denkt ja nicht so. Ne?
Ja.
Aber dann in der Kombination Dolch und so weiter, irgendwann war es klar, okay, das ist jetzt Blut. Da stand sinngemäß, ich würde das jetzt auch nicht mehr Sauferei kriegen, wie das jetzt wörtlich gewesen ist, aber sinngemäß stand da drinne, dass Karl praktisch meine Seele beanspruchen würde oder dass er mich beanspruchen würde, dass ich zu ihm gehöre und er mich nicht wieder gehen lässt. Also es war also in so einer Art Bindungsbahn. Ja, genau. Und ja, das war schon schräg, ne?
Das ist absolut schräg. Ich meine, das ist ja der Wahnsinn. Und das hatte ja auch seine Wirkung gehabt, ne?
Er hatte es.
Er hat ja die Ehe mit Volker kaputt gemacht. Also dieser Dolch, der hat euch wirklich getrennt. Und
ich kam auch noch nicht von ihm los. Also selbst als ich dann langsam aber sicher, also wie gesagt, 6 Monate hatte die Zeit im Gefängnis gedauert und wie gesagt, die ersten zwei, da war sehr mit diesem bockig sein und ich mache jetzt noch mehr kaputt eigentlich, bin ich jetzt richtig dran, richtig will ich jetzt alles da kaputt schlagen, das ist auch egal. So, und dann aber auch nach diesen 3 Wochen, wo ich alleine gewesen bin, ich bin auch irgendwie ruhiger geworden. Ich habe dann auch gedacht, nee, das kannst du alles nicht machen und deine Kinder. Vielleicht ist auch die Sehnsucht nach den Kindern, dass man dann einfach sagt, nee, ist egal, was jetzt, ich muss doch meine Kinder irgendwie.
Irgendwie kämpfen noch.
Ich muss doch kämpfen, das sind doch,
Und dann hieß es ja, entweder noch weitere Jahre Gefängnis oder du machst eine Therapie, ne?
Genau, ich hatte dann Verhandlungen und da wurde dann entschieden, dass ich 2,5 Jahre bekomme. 2,5 Jahre werden nicht zur Bewährung ausgesetzt. Alles, was über 2 Jahre ist, ne? Und aber weil ich auch ein halbes Jahr schon abgesetzt habe, war das jetzt so ein bisschen im Gutdünken, im Ermessensbereich, ne? Und die haben auch gesagt, was sollen wir die jetzt da, ne? Vielleicht schafft es. Wenn ich es nicht schaffe, dann müsste ich das ja sowieso absetzen, ne?
Und in dieser Zeit der Therapie hattest du aber trotz allem noch Kontakt zu dem Karl oder nicht mehr?
Ja, doch, jetzt fällt es mir wieder ein. Oh. Stimmt, der kam da einmal sogar hin. Oh ja, also ich wollte eigentlich keinen Kontakt mehr haben. Ich hatte inzwischen schon das Gefühl gehabt, okay, das war nichts Gutes da mit dem Seidentuch und deinem Kram da. Ich habe gedacht, okay, mit dem wird es nichts mehr zu tun. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl gehabt. Und habe mich da auch nicht mehr mit ihm irgendwie telefoniert oder geschrieben oder sonst irgendwas. Aber eines Tages, meine Zimmernachbarin kommt zu mir und sagt, Steffi, da ist einer, da ist einer. in deinem Zimmer. Wenn den jemand erwischt von den Betreuern, du fliegst hier achtkantig raus. Ich sage, wer ist in meinem Zimmer? Ne? Und der Karl war über den Zaun gesprungen, es war ein hoher Zaun, und war in meinem Zimmer. Und ich habe in dem Moment nur gedacht, der riskiert meine ganze Therapie.
Ja.
Wenn der jetzt gefunden wird, dann gehe ich 2,5 Jahre in den Bau.
Ja.
Ja? Und ich habe ihm auch gesagt, du kannst, was soll das? Warum bringst du mich da jetzt so in Schwierigkeiten? Und dann habe ich ihn halt rausgeworfen und gesagt, geh, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben und du bist ganz komisch. Und dann habe ich ihn, irgendwie habe ich ihn dann rausgekriegt, meine Zimmernachbarin hat mir noch geholfen. Später haben wir dann gefunden, dass er sogar noch Alkohol rübergeschmissen hat, so als wenn er mal einen noch verführen wollte, so. Also keine Ahnung, auf jeden
Fall. Also der hat es auf keinen Fall gut mit dir gemeint.
Der hat es nicht gut mit mir gemeint, nein.
Du hast da dann angefangen, die ganzen Puzzlesteinchen zusammenzubringen.
Ja.
Ne?
Ja.
Du hattest dann rausbekommen, dass dein Vater in okkulten Zirkeln aktiv ist, in führenden Positionen auch. Dass du praktisch als Baby schon eine okkulte Belastung mitbekommen hast. Und je mehr du dich von Gott entfernt hast, desto mehr haben ja diese Mächte über dich regiert.
Genau.
Und dann hast du, was hast du da alles zusammengefunden, was damit zu tun hatte?
Boah, ja, einiges. Also wie gesagt, ich wollte ja mit Karl erstmal nichts mehr zu tun haben. Und einen Anruf gab es noch, einen einzigen. Da rief er mich an in dieser Therapie. Das ist dann so ein Gemeinschaftstelefon, dann wird man gerufen. Steffi, Telefon, da ist ein Karl dran. Mhm. Boah, ich wollte doch gar nichts mehr mit dem. Ja, was willst du denn noch? Ich wollte es nur sagen, du wirst mich nie wieder sehen. Mhm. Ja, das war super. Ne, habe ich erstmal nur so gedacht, das ist genau das, was ich will. Perfekt, alles gut. Und dann, ja, so später dann mit der Zeit, wo dann auch langsam wieder durch die Therapie hat sich ja wieder einiges bei mir stabilisieren können, habe ich dann gedacht, naja, ich habe dann nach meinem Vater gesucht, der wollte mir doch schreiben. Er hat auch gesagt, er wollte mir ab und zu mal Geld schicken, aber bis auf diesen einen einzigen Brief ist ja nie was gekommen. Und ich habe gedacht, boah, ist ja eigentlich alles total schräg, ne? Und ich bin durch einen total großen Zufall, ich weiß nicht mal, wie ich auf diese Seite gestoßen bin, weil der Name meines Vaters ist so ein Allerweltsname. Das ist eigentlich unmöglich, den zu finden, aber ich habe natürlich Schlagworte benutzt. Ich habe den Ort benutzt, in dem er geboren wurde, übrigens Nürnberg. Und dann, wo er dann gewohnt hat, Recife. Habe die Straßennamen genommen, wo er sein Hotel drin hatte. Jahreszahl, also was man eben so macht, um irgendwie herauszufinden. Ja, und dann kam ich auf eine ganz merkwürdige Seite. Es war ein Nachruf für einen Anwalt. Ein Anwalt, der jemanden vertreten hat, dem merkwürdige Dinge passiert sind. Da ging es um ein Schloss in Österreich, welches eben ja die Rosenkreuzer haben wollten und auf sehr unschöne Weise wohl auch diesem Schloss habhaft geworden sind. Und da ging es auf dieser Website um Sexualmagie, Bestechung von eben Polizei, Richtern und ganz schräge Sachen. Aber da kam eben der Name von meinem Vater drin vor und es war eindeutig mein Vater. Denn in dieser Webseite stand genau das, was mir mein Vater damals auf der Couch erzählt hat. Dass es sich, also er steht, sein Name steht da und da steht wortwörtlich, es handelt sich um den Mann, der verschollen war im Amazonasgebiet, der jetzt eine kleine Posada in Recife führt, für die Leute im Konsulat. Und er war darin beschrieben, und dass er noch die Insignien des Zweiten Weltkriegs gehabt hatte, die Waffe und ein, also scheinbar ein hochgradiger Nazi gewesen ist und eben auch Freimaurer beziehungsweise in der Loge ganz oben. Ja, und da stand dann eben auch eben ganz explizit drinne, was er halt auch schon getan hat. Das ging in diesem Artikel um Mord teilweise, um um Sexualmagie oder auch Diebstahl um wahrscheinlich hohe Summen, alles aber in diesem Zusammenhang mit dieser einen Loge, ne? Und ja, wie ich das dann so gelesen habe, da kamen mir so viele Dinge in Sinn, die Karl da so gesagt hatte. Er hatte ein Tattoo gehabt, wo er eben, ja, so, es ist ja auch jetzt egal, ich will das gar nicht beschreiben, aber ich habe irgendwie Zusammenhänge erkennen können zwischen diesem Mann, der anscheinend mein Vater ist, und dieser junge Mann, der da anscheinend irgendwie auf mich angesetzt wurde, um mich wieder zu Fall zu bringen. Und der das ja auch geschafft hat,
Der
ne?
hat es geschafft,
Der
genau.
hat es
Und das
vollkommen
fing ja
geschafft.
alles mit dem Tag an, wo dein Vater dich besucht hat. Die
Ja,
ganzen
genau.
Angstattacken, dann
Ja.
der Karl, der dir da geholfen hat,
Richtig.
der dich wieder zurückgebracht hat.
Ja.
Und diese ganzen schrägen Geschichten.
Total schräg, ich weiß, ja. Sehr.
Ja, du bist dann letztendlich rausgekommen aus dem Gefängnis. Du hast dein Leben immer noch nicht so ganz Gott anvertraut.
Ich bin ja clean geworden und in der Therapie habe ich, also ich habe schon nach Gott gesucht und auch ihn auch gefunden. Aber ich habe da noch nicht wirklich alles begriffen. Also ich will damit sagen, ich habe gebetet, ich habe auch meinen Kindern von Gott erzählt, ich habe unregelmäßig auch die Gemeinde wieder besucht. Und also in meinem Herzen hatte ich das Gefühl eigentlich, es läuft eigentlich gut, ne? Also wie gesagt, es ist auch alles gut gegangen. Also bin clean und ich habe auch, Gott hat mir die Sehnsucht nach der Droge genommen. Auch sehr interessant. So, ich habe ja immer geträumt von der Droge. Also wenn man clean gewesen ist,
Ja.
man hat trotzdem noch davon geträumt. Diese Sehnsucht, die war ja nie weg, ne? Aber nachdem ja, ich jetzt frei geworden ist und auch eigentlich mit Gott zusammen frei geworden bin, auch in das eigentlich schon, ich habe auch regelmäßig gebetet, all diese Dinge, war schon verbunden mit Gott, habe ich nie wieder von Heroin geträumt. Also wenn ich mal geträumt habe und Heroin ist drin vorgekommen, dann ist es auf eine andere Weise gewesen. Nicht dieses, oh, ne, sondern so, okay, ist halt.
Und was war mit deinen Angststörungen?
Ja, da hatte ich ja ein Medikament bekommen, das habe ich dann auch weiter genommen. Die waren eigentlich aber auch, ich habe mich getraut, mir das Medikament abzusetzen, weil ich ja angstfrei war. Ich wollte das auch nicht riskieren. Ich war auch angstfrei.
Schön,
Ne?
ja. Also je
Genau.
näher du wieder mit Gott gelaufen bist,
Wurde
desto
es
mehr haben
besser.
diese Ängste auch
Ja.
abgenommen. Und dir war ziemlich bewusst, dass du dich von diesem ganzen okkulten
Ja.
abgrenzen musst, ja.
Aber ich habe trotzdem noch viel dummes Zeug gemacht,
Ja.
weil mir viele Dinge nicht bewusst gewesen sind. Das
Ja.
habe ich erst im Nachhinein jetzt so, also um das eben kurz zusammenzufassen, es reicht halt nicht, ab und zu mal sporadisch in die Gemeinde zu gehen. Es reicht halt eben nicht, mal ab und zu ein Gebet mit den Kindern zu sprechen, weil sich das vielleicht nicht anhört oder eine Geschichte zu erzählen. Das reicht alles überhaupt nicht. Und man macht sich angreifbar. Und gerade wenn ich war so dumm anzunehmen, dass jetzt zum Beispiel auch diese schlechten Mächte einen dann so vom Haken lassen, ne? Also wenn man dann nicht wirklich aufpasst, ne? Dann durch Musik, durch irgendwelche Freundschaften, bin mit meiner Tochter auf Festivals gegangen, auf Goa-Festivals, ne? Das sind aber extrem so mit harten Beats und so, also wo
Ja,
man
ja.
sich in Trance tanzt, ne? Das ist ja das ist der Sinn der Übung, ja. So, wo viele Drogen übrigens auch kursieren, das hat mich zwar nicht mehr tangiert. Und ich habe auch mal gedacht, okay, du hast ja vielleicht eine Aufgabe. Man hatte auch tolle Gespräche mit tollen Menschen und so.
Ja.
Aber wieder das gleiche Muster, gleiches Schema,
Wieder
ne?
schön geredet.
Schön geredet.
Es ist auch interessant, der einzige Schutz vor dem Bösen, den wir haben, ist, wenn Jesus im Herzen wohnt. Es gibt dieses Gleichnis in Lukas 11, wo ein böser Geist aus dem Menschen ausgefahren ist und der Mensch versäumt sein Leben, Jesus zu übergeben. Und in Vers 24 spricht der unreine Geist: Ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er selbst. Und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird der letzte Zustand dieses Menschen schlimmer als der erste. Wenn allerdings Jesus im Herzen wohnt, dann gibt es ja keinen Raum für diese Dämonen. Und das ist unser Schutz. Steffi, du warst eine liebevolle Mutter und dir hat es fast das Herz zerrissen, wie deine Kinder auch viel Böses erleiden mussten. Und auch deine Kinder spürten ja diesen satanischen Einfluss. Sie kannten oft keinen Halt und Trost in Gott. Wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, darauf einzugehen, aber du hast in dieser Not wieder zu Gott geschrien. Was ist da passiert?
Also ich habe viel gelernt über Gott. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich mal zwischendurch in die Gemeinde gegangen bin, aber irgendwie, das war es nicht. Oder wie soll ich sagen? Ich meine, ich wusste, dass es schon richtig da ist, hinzugehen, aber irgendwas fehlte. Und es fing tatsächlich damit an, mir Predigten von Walter Veit anzugucken. Und weil einfach, das war so interessant und so viel, was sich dann erklärt hat für mich, so viele Dinge, die dann ja einfach zusammenpassen, Puzzleteile, die machten klick, klick, klick. Und irgendwann eines Tages kam ich auch auf das Wort TV, wo halt auch alles so schön kompakt ist, wo ich so viele verschiedene Sachen sehen kann. Also
biblisch kommt alles.
Alles Mögliche,
auf den Tisch,
ne? Und wirklich auch Lebens. Ja, Tipps einfach für ein gutes Leben, wie man, alles möglich. Ich habe tagelang, ich habe da gedacht, oh, was gibt's denn da? Das war total faszinierend. Und eines Tages habe ich nochmal den Sabbat begriffen. Der war ja schon vorher klar eigentlich.
Der Ruhetag Gottes, wie in den 10 Geboten.
Genau, ja. Aber für mich, dass ich nochmal selber diese Entscheidung, wie wichtig der Sabbat wirklich ist, für mich selbst und auch noch als Heiligung für Gott, dass ich da mit diesem Sabbat mit ihm etwas ausdrücke, dass ich sage, ich erkenne dich als meinen Schöpfer Gott an.
Ja.
Mit diesem Sabbat, den ich jetzt halte und ihn halten will. Und habe eine bewusste Entscheidung getroffen, dass ich jetzt den Sabbat halte, dass ich wieder in die Gemeinde gehe, dass ich mich wieder einbringe. Dass ich habe auch die Drei-Engels-Botschaft vernommen.
Also die Warnung auch vor dem Gericht, das genau, ewige Evangelium zu
verkünden. Richtig. Habe dort erkannt, ja, ich habe eine Aufgabe. Wir alle haben eine Aufgabe. Mhm. Und es soll nicht umsonst gewesen sein, dass Gott mich so bewahrt hat. Ich hoffe, dass ich zeigen kann, dass ich anderen Menschen diese Tür, die er mir geöffnet hat,
ja,
dass ich auch anderen Menschen diese Tür vielleicht zeigen kann, dass sie dahin durchgehen können.
Und dein ganzes Leben hat sich verändert. Dein Familienleben hat sich verändert. Deine Gewohnheiten haben sich verändert. Du warst clean. Du warst gläubig. Christus wohnte in deinem Herzen. So zusammenfassend möchte ich dir noch 2 Fragen stellen. Wie hast du es geschafft, ganz loszukommen von den okkulten Belastungen, von diesen ganzen Störungen? Einfach so zusammenfassend nochmal ein rundes Bild zum Schluss.
Ja, also natürlich habe ich Gott immer gebeten, mir da zu helfen. Aber ich habe dann auch die Hilfe von jemand anders in Anspruch genommen, von Bruder Krakulinik. Dort habe ich mit ihm ein sehr langes Absagegebet gesprochen. Ich bin durch meine ganze Wohnung gegangen und habe alles Mögliche entfernt. Auch die sehr hübschen Dekorations-Buddha-Figuren, die nichts anderes waren als Dekoration. Ich habe sie dennoch entfernt. Ich habe alles an Büchern, und das waren echt, also ich habe gestaunt, was ich alles habe. Ich habe viele Bücher weggeworfen.
Ne? Alles, was irgendwo mit Okkultem
zu tun hat. New Age, Okkult, ja. Alles, was eben auch ja, auch religiöse Sachen, zum Beispiel gibt ja auch Buddha, Koran und alles Mögliche, der Sohan oder also all diese Dinge, ich habe das alle, oder was habe ich gelesen hier, der Rudolf Steiner, das ist ja auch ganz gefährlich. Also da muss ich auch nochmal sagen, weil ich habe viele Freunde, die so in diesem Waldorf-Schulen-Komplex sind, ne? Rudolf Steiner halt sehr verehren. Dass das auch eine ganz, ganz gefährliche Schiene ist, die Anthroposophie. Es ist ganz nah mit der Theosophie.
Ja.
Theosophie ist ganz nah. Eben.
Also du hast wirklich aufgeräumt. Alles
weg, was ich
Musik
da hatte.
Wahrscheinlich auch.
Ich kann seitdem einfach nicht mehr so wie früher Fernsehen anmachen, hinsetzen, gucken, funktioniert nicht, geht nicht. Na, also da muss man schon genau hingucken, was guckt man sich da an. Ich war mit den Kindern zweimal im Kino. Also das war seitdem, also erst vorher lesen, in was für einen Film man reingeht, was ist da drin. Gerade bei Kinderfilmen machen die sehr, sehr viel mit, ja, wie sagt man, subliminale Botschaften, die sie dann reinmachen, aber eben auch ganz offen magisch, okkultes Zeug, also wo dann eben, ja, da muss ich mich jetzt erstmal jetzt herantasten, wie ich das jetzt handhaben werde. Mit der Musik ist es natürlich genauso.
Ja.
Ein Lied von mir, was ich mein ganzes Leben geliebt habe aus den 80er Jahren von Kate Bush, tja, kann ich nie mehr hören, seitdem ich weiß, was sie da singt.
Ja,
Geht
ja.
nicht mehr.
Also, du hast richtig aufgehört. Das gehört aber auch dazu, um
Ja,
frei zu
klar.
werden. Sonst wird man nicht frei. Man muss da
Ja.
wirklich sich total davon
Nein, das fühlt
distanzieren.
sich ja auch richtig an. Es ist ja nicht so, dass ich muss das machen. Das sollte man jetzt auch noch so nicht denken. Jetzt muss ich jetzt das wegtun, jetzt muss ich das wegtun.
Ja.
Das ist einfach, das will man einfach nicht mehr. Das ist einfach, das würde sich einfach nicht gut anfühlen, ja, das zu
Ja,
behalten, ja.
ich denke, dass der Heilige Geist auch dein ganzes Wollen verändert,
Ja,
dass du
ja.
dann das willst, was Gott will.
Ja.
Und wie ist dein heutiges Leben? Wie siehst du dein heutiges Leben mit Gott?
Naja, es ist natürlich immer noch Arbeit, das muss man ganz klar sagen. Ne? Also, wenn jetzt sagen würde, dass ich bin schon perfekt und so super und alles ist, ne, das ist natürlich nicht sehr der Fall. Ich habe natürlich noch das Ziel, ich möchte gerne dann auch vegan leben, wobei ich Eier ausnehme, weil ich Hühner habe. Aber ansonsten würde ich gerne halt ein komplett vegan, also leben und so ein paar Kleinigkeiten halt auch noch in meinem Leben verändern an. Im Alltag, wie ich manche Dinge tue, das ist ja klar, weil natürlich man strebt ja danach, Jesus immer ähnlicher zu werden. Man hat ein Vorbild
Ja.
und das hat man, das ist natürlich da oben und man selber versucht halt, aber es ist auch doch so Schönes, ein Ziel zu haben. Es
Ja.
ist ja gar nicht so, dass man sagt, oh, jetzt bin ich erst hier und da will ich hin. Nein, das ist genau das, was Gott von uns will und was er auch sagt, dass er sagt, hab Geduld mit dir. Geh den Weg in deinem Tempo, gib nicht gleich auf.
Ja.
Ganz wichtig, habe ich ganz oft diesen Fehler gemacht, dass ich gedacht habe, oh, jetzt sind alle enttäuscht und jetzt, ach, jetzt hat es auch keinen Zweck mehr.
Ja.
Bloß nicht die Flinte ins Korn, wenn es mal nicht gleich klappt. Der liebe Gott, der weiß, wie es im Herzen aussieht, was man wirklich möchte. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann macht man weiter, man macht weiter. So sieht es in meinem Leben im Moment aus.
Schön. Liebe Zuschauer, mich hat diese Geschichte von Stefanie sehr berührt und ich staune über diese Gnade und unendliche Geduld, die Gott mit seinen Kindern hat. Es gibt keinen hoffnungslosen oder zu schlimmen Fall für ihn. Gottes Liebe und Güte sind unvorstellbar groß. Aber ihre Geschichte ist auch eine Warnung für uns, Gottes Schutz nicht zu verlassen und nicht mit dem Bösen zu spielen. Liebe Stefanie, ich danke dir, dass du uns diese dramatische Geschichte erzählt hast, diese zu Herzen gehende Geschichte. Und ich denke, wir können alle viel daraus lernen. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Liebe Zuschauer, bitte halten Sie Gottes schützende Hand fest. Gott segne Sie.